MDR Kultur. Glaubenssachen.
Unter dem Kreuz. Maria Magdalena, eine Figur am Rand der Erlösung. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Es ist Karfreitag. Ein Tag ohne Antworten und ohne Sinn. Die Evangelien erzählen von einem Foltertod. Davon, wer dabei ist und wer nicht.
Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
So beschreibt der Evangelist Markus die Szene unter dem Kreuz. Viele der Jünger sind verschwunden. Aus Angst, aus Enttäuschung, aus Selbstschutz. Denn die Anwesenheit bei einer Kreuzigung bedeutete für alle, die dem Verurteilten nahestanden, ein nicht unerhebliches Risiko. Die Bibelwissenschaftlerin Andrea Taschel-Erber fasst zusammen:
Wurde ein politischer Rebell hingerichtet, setzten sich anwesende Angehörige sowie offensichtliche SympathisantInnen von Verurteilten selbst der Todesgefahr aus. So zeugt die öffentliche Solidaritätsbekundung der Anhängerinnen Jesu, die dabei ihr Leben riskieren, von Mut und unerschütterlicher Loyalität.
Viele Frauen sind trotz dieser konkreten Gefahr geblieben, wegen ihrer engen Beziehung zu Jesus. Eine von ihnen trägt einen Namen, der bis heute widersprüchliche Bilder und Deutungen hervorruft: Maria aus Magdala. Der Passionsbericht des Johannesevangeliums rückt sie sogar noch näher an den Gekreuzigten heran. Zusammen mit dem Lieblingsjünger Johannes, mit der Mutter Jesu und zwei weiteren Frauen steht sie unmittelbar beim Kreuz, unter dem Galgen eines Hingerichteten, dessen Versprechen zerbrochen scheinen. Maria Magdalena unter dem Kreuz ist zu einem wichtigen Motiv der abendländischen Kunstgeschichte geworden. Schon in den frühen Kreuzigungsdarstellungen des Mittelalters gehört sie zum festen Figurenensemble. Zunächst zurückgenommen, oft am Rand platziert, aber doch erkennbar an ihrer Nähe zum Geschehen. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert erscheint sie in der westlichen Kunst dann aber regelmäßig als eindeutig identifizierbare Gestalt. Sie steht oder kniet unter dem Kreuz und zeigt häufig eine Haltung der Klage. Mit der Spätgotik und der frühen Neuzeit gewinnt ihre Darstellung zunehmend emotionale Intensität. Sie zeigt Bewegung, Schmerz und Gefühlsausbruch. Besonders eindrücklich ist das zum Beispiel im Isenheimer Altar Matthias Grünewalds zu Beginn des 16. Jahrhunderts zu erkennen. Da windet sich Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes, die Hände verzweifelt ineinander verschränkt, der Körper aus dem Gleichgewicht geraten. In noch späteren Epochen der Kunstgeschichte erscheint sie in zahlreichen Darstellungen direkt am Stamm des Kreuzes. Manchmal berührt oder umfasst sie die Füße des Gekreuzigten. Eine Figur der ungezügelten Trauer, die das Leiden sichtbar und fühlbar macht. Auch in der Literatur wird Maria Magdalena zu einer Gestalt, an der sich Schmerz, Nähe und Verlust ausdrücken lassen. Die knappe Schilderung der Passionsberichte wird ausgeschmückt und emotional aufgeladen. So verleiht auch Rainer Maria Rilke der stummen Magdalena der Evangelien eine Stimme. Bei ihm wird aus der schweigenden Trauernden der biblischen Szenerie eine Figur voller Liebe und Begehren.
So seh ich, Jesus, deine Füße wieder, die damals eines Jünglings Füße waren, da ich sie bang entkleidete und wusch. Wie standen sie verwirrt in meinen Haaren und wie ein weißes Wild im Dornenbusch. So seh ich deine nie geliebten Glieder zum ersten Mal in dieser Liebesnacht. Wir legten uns noch nie zusammen nieder, und nun wird nur bewundert und gewacht. Doch siehe, deine Hände sind zerrissen, Geliebter, nicht von mir, von meinen Bissen. Dein Herz steht offen und man kann hinein, das hätte dürfen nur mein Eingang sein. Nun bist du müde, und dein müder Mund hat keine Lust zu meinem wehen Munde. O Jesus, Jesus, wann war unsere Stunde? Wie gehen wir beide wunderlich zugrund?
Rilke zeichnet Maria Magdalena als eine Frau, die Nähe und Zuneigung zu dem sterbenden Jesus intensiv erfährt. Im Titel des Gedichtes Pietà, mit dem sonst Darstellungen der um ihren Sohn trauernden Mutter Jesu bezeichnet werden, rückt er sie in die unmittelbare, geradezu familiäre Nähe des Gekreuzigten. Ihre Wahrnehmung ist sehr stark körperlich geprägt. Liebe und Schmerz, Sehnsucht und sinnliche Präsenz, emotionale und leibliche Verbundenheit verschmelzen. Anders als in den Evangelien bleibt Magdalena nicht stumm oder passiv. Sie formuliert ihr Mitleiden mit dem Leiden Christi in einer direkten, hochemotionalen Anrede an den Sterbenden. Den Hintergrund für Rilkes Gedicht mit den erotisch aufgeladenen Metaphern bildet nicht die biblische Überlieferung, sondern eine viel jüngere Tradition. Sie geht auf die Spätantike zurück. Denn während sehr frühe außerbiblische Überlieferungen Maria Magdalenas herausgehobene Rolle als Jüngerin Jesu betonen, berichten die Evangelien kaum etwas über das Leben, das sie vor der Kreuzigung geführt hat. Erst im Zusammenhang der Passion und ganz prominent dann in den Berichten zur Auferstehung kommt sie vor. Nur Lukas erwähnt sie bereits früher als Teil einer Gruppe von Frauen, die Jesus schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens begleiteten.
Er wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen.
Maria wird als erste der Frauen genannt. Vielleicht ein Hinweis auf ihre besondere Stellung im Kreis der Jüngerinnen und Jünger. Ihr Beiname bezieht sich, anders als bei den anderen Frauen, nicht auf einen männlichen Verwandten, sondern auf ihre Herkunft aus Magdala, der wohlhabenden Fischerstadt am Westufer des Sees Genezareth. Das lässt sich als Indiz dafür lesen, dass sie unverheiratet ist und, wie die anderen Frauen, über eigene wirtschaftliche Mittel verfügt. Aber nicht diese schwachen Andeutungen historisch vielleicht belastbarer biografischer Details dienen als Anknüpfungspunkt für eine spätere Verschmelzung der Maria Magdalena mit anderen biblischen Frauenfiguren. Im Gegenteil. Das Lukas-Evangelium sieht sie von Beginn an nicht auf Augenhöhe mit den Aposteln. Während Lukas die Berufung der 12 mit dem wundersamen Fischzug erzählt, wird Magdalena über einen Mangel eingeführt. Aus ihr seien 7 Dämonen ausgefahren. Denn auch wenn Besessenheit im zeitgenössischen Horizont durchaus als plausible Erklärung für bestimmte Krankheiten dienen konnte, bleibt sie erzählerisch ein Makel. Und gerade dieser negative Akzent öffnet den Raum für spätere Zuschreibungen. Maria wird weniger als Jüngerin kenntlich gemacht, denn als Frau mit einer dunklen Vorgeschichte. Eine Prägung, die Schuld und Sünde nahelegt. Hier schließt die Auslegung von Papst Gregor dem Großen an, die bis in die jüngste Gegenwart eine starke Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Ende des 6. Jahrhunderts identifiziert er Maria Magdalena in einer Predigt zum Lukas-Evangelium mit der namenlosen Sünderin, die Jesus, der im Haus eines Pharisäers zu Gast ist, mit kostbarem Öl die Füße salbt, nachdem sie sie zuvor mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet und voller Hingabe geküsst hat. Zugleich erkennt Papst Gregor in dieser weiblichen Gestalt Maria von Bethanien, die Schwester des Lazarus, von der das Johannesevangelium ebenfalls überliefert, dass sie Jesus gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet habe. Entscheidender Anknüpfungspunkt für Gregors Deutung sind die 7 Dämonen, von denen auch das Markus-Evangelium berichtet. Für ihn weisen sie auf die besondere Sündhaftigkeit Maria Magdalenas hin, die der Reinigung durch diesen Akt der Buße bedarf.
Wenn ich an Marias Buße denke, will ich lieber weinen, als etwas zu sagen. Denn wir glauben, dass sie, die Lukas eine sündige Frau, Johannes aber Maria nennt, jene Maria ist, aus der nach dem Zeugnis des Markus 7 Dämonen ausgetrieben wurden. Und was anders wird durch die 7 Dämonen bezeichnet als alle Laster und Fehler insgesamt? Maria hat also 7 Dämonen gehabt, weil sie von der Fülle der Laster erfüllt war. Sie kehrte die Zahl ihrer Vergehen in die Zahl von Tugenden um, damit so alles an ihr, was in ihrem Sündenleben Gott verachtet hatte, nun ihm in Buße diene.
Auf diese Weise verschmelzen mehrere Figuren und Eigenschaften. Magdalena wird Sünderin und Heilige zugleich, Frau der Reue und der Leidenschaft, Begleiterin Christi und zugleich eine Person von eigenständiger Emotionalität. Diese vielschichtige Konstruktion prägte nachhaltig die mittelalterliche Vorstellung von Maria Magdalena und bildete den Nährboden für die Ausgestaltung von Heiligenlegenden sowie für ihre spätere Darstellung in Kunst und Literatur. In einzelnen Traditionssträngen wurde sie bisweilen sogar mit der Vorstellung einer Ehe mit Jesus oder der Begründung eines königlichen Geschlechts verbunden. Vor allem die Maria Magdalena zugeschriebene Vorgeschichte als Sünderin bot einen fruchtbaren Boden für Spekulationen. In einzelnen Legenden wurde sie sogar explizit als bekehrte Prostituierte dargestellt. Diese Verbindung von Sexualität und Reue eröffnete einen Deutungsraum, der in deutlicher Spannung zum biblischen Zeugnis steht, wenn er diesem nicht sogar ausdrücklich widerspricht. Spätestens seit der Renaissance verschiebt sich damit auch der Blick der Künstler auf Maria Magdalena. Sie wird nicht mehr vor allem unter dem Kreuz oder in anderen biblischen Zusammenhängen dargestellt. Tizian, Caravaggio oder Peter Paul Rubens prägen den Typus der büßenden Einsiedlerin, deren Reue untrennbar mit sinnlicher Körperlichkeit verbunden ist. Offenes Haar, entblößte Haut und ekstatische Blicke dominieren nun die Bilder, während Totenschädel oder andere Attribute der Buße nur beiläufige Requisiten sind. Magdalena wird zur erotisierten Projektionsfläche, ihre angebliche Sündhaftigkeit zur Legitimation männlicher Fantasien und Herrschaft. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird in der biblischen Theologie die sogenannte Magdalenenfrage diskutiert. Forschende beginnen, die biblischen Quellen systematisch zu prüfen und die seit der Spätantike verschmolzenen Figuren, die Sünderin aus dem Lukasevangelium, Maria von Bethanien und eben Maria Magdalena, wieder voneinander zu unterscheiden. Die Wissenschaft setzt sich zunehmend kritisch mit der jahrhundertelangen Gleichsetzung von Magdalena mit einer Prostituierten auseinander und korrigiert traditionelle Interpretationen, die stark auf moralischen Bewertungen beruhten. Ab den 1970er Jahren greift auch die feministische Theologie diesen Ansatz auf. Sie betont die Bedeutung Maria Magdalenas als Zeugin, Jüngerin und eigenständige Persönlichkeit, die nicht ausschließlich über ihre angeblich ausschweifende Sexualität definiert werden dürfe. Feministische Bibelwissenschaftlerinnen machten deutlich, dass Magdalena in den Evangelien vor allem als enge Gefährtin Jesu und als erste Zeugin der Auferstehung erscheint. Rollen, die lange durch patriarchale Interpretationen marginalisiert worden waren. Diese theologische Erkenntnis hat allerdings bis heute kaum Auswirkungen auf die Populärkultur entfalten können. In Romanen und Filmen wird Maria Magdalena weiterhin als ehemalige Prostituierte, als Geliebte oder Ehefrau Jesu dargestellt. Dan Browns außerordentlich erfolgreicher Da Vinci Code ist hier nur ein Beispiel. Da hilft es auch nichts, dass Papst Franziskus 2016 versucht hat, durch eine Aufwertung ihres liturgischen Gedenkens im römischen Generalkalender die Rolle Maria Magdalenas als Auferstehungszeugin und ihre den Aposteln gleiche Bedeutung hervorzuheben. Wie dem auch sei, der Blick des Karfreitags ist ein anderer. Bevor Maria Magdalena zur Zeugin der Auferstehung wird, bevor man sie zur Sünderin macht oder zur Heiligen, ist sie einfach da. Wegen ihrer starken Beziehung zu Jesus. Eine Frau, die bleibt, wenn es schwer wird. Sie sagt nichts. Sie tut nichts. Sie rettet nichts. Zu den Klassikern der modernen literarischen Magdalena-Darstellungen gehört der 1983 erschienene Roman Miriam von Luise Rinsa. Obwohl auch hier Klischees bedient werden, zeichnet die Autorin doch ein vielschichtiges Bild. Sie lässt ihre Ich-Erzählerin die Ereignisse aus eigener Perspektive berichten. Und in ihrer Schilderung der Kreuzigung trifft sie etwas entscheidend anderes als die Stereotypendarstellung der Populärkultur.
Der Hauptmann ließ diejenigen durch die Sperre, auf die Johannan zeigte. Jeschuas Mutter, mich und ihn selbst. So standen wir denn unterm Kreuz. Wir standen. Es ist nicht wahr, was man später erzählte. Jeschuas Mutter sei ohnmächtig in Johannans Arme gesunken und ich sei wahnsinnig vor Schmerz unterm Kreuz gelegen, mir die Haare raufend, das Kleid zerreißend, in Tränen schwimmend. So hätte es sein können. Aber so war es nicht. Niemand hat uns schwach gesehen. Ich stand Aug in Auge mit Jeschua. Keinen Blick ließ ich von ihm. Erst jetzt sah ich, wie sie ihn in der Folter zugerichtet hatten. Ganze Fetzen von Haut und Fleisch hatten sie ihm herausgerissen und sein linkes Auge konnte er nicht mehr öffnen. Das andere war weit offen. bis es brach.
Maria Magdalena und die anderen Frauen stehen unter dem Kreuz. Wegen ihrer Liebe zum leidenden Jesus bleiben sie standhaft angesichts der Katastrophe. Diese Standhaftigkeit könnte gerade für eine Gesellschaft, die sich nicht gern mit dem Leiden konfrontiert, die den Tod auslagert und Schmerz möglichst unsichtbar macht, eine eigene Bedeutung gewinnen. Maria Magdalena wäre dann eine Mahnerin wider die Verdrängung, eine Gestalt, die hinsieht, wo andere wegsehen, eine Zeugin der Wirklichkeit, die nicht beschönigt und nicht ausweicht. Anders als politische Akteure, die in komplexen Krisen schnelle Sicherheiten versprechen, flieht sie nicht in Erklärungen. Anders als viele Boulevardmedien, die Schmerz häufig auch sentimental ausschlachten, verliert sie sich nicht in Pathos. Sie steht. Und indem sie steht, widerspricht sie einer Kultur, die Ohnmacht entweder verdrängt oder dramatisiert. Für religiösen Optimismus oder unreflektierte Glaubensgewissheit lässt sie sich nicht vereinnahmen. Denn der Karfreitag löst sich nicht einfach in den Ostermorgen auf. Maria Magdalena verkörpert eine Haltung, die nicht nur für Christinnen und Christen eine Herausforderung darstellt. Das Dableiben in Liebe. Ohne Aussicht auf eine einfache Erklärung. In Krebsstationen, an Sterbebetten, in Kriegszeiten. In Momenten, in denen Lebensbeziehungen zerbrechen oder in denen sich berufliche Sicherheiten, politische Gewissheiten oder lange gehegte Zukunftspläne als Illusion erweisen. Unter dem Kreuz zeigt Maria Magdalena, dass Würde nicht im Triumph liegt, sondern im Aushalten. Dass Stärke nicht Lautstärke braucht. Dass Nähe auch dort erfahrbar ist, wo nichts mehr zu retten scheint. Dass liebende Gegenwart möglich bleibt, selbst wenn Gott schweigt. Vielleicht liegt in diesem Bleiben und Durchhalten wider alle Hoffnung auch der Anknüpfungspunkt für eine geistliche Lesart, die das Johannesevangelium wenigstens andeutet. Der verstorbene Papst Benedikt XVI. Hat diesen Gedanken im zweiten Band seines Jesusbuches erläutert.
Johannes zitiert am Ende seines Kreuzigungsberichts das Wort des Propheten Sacharja: Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Die Frauen schauen auf den Durchbohrten. Die treu gebliebenen Frauen sind da. Ihr Mitleid und ihre Liebe gelten dem verstorbenen Erlöser. So dürfen wir ruhig auch den Abschluss des Sacharja-Textes hinzunehmen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Das Schauen auf den Durchbohrten und das Mitleiden werden selbst schon zu einer Quelle der Reinigung. Die verwandelnde Kraft der Passion Jesu beginnt.
Maria Magdalena ist eine biblische Figur, die auch in der Gegenwart ihre Relevanz bewahrt. Vielleicht gerade deshalb, weil sie sich nicht festlegen lässt. Zu viele Bilder sind ihr übergestülpt worden. Die Sünderin, die Büßerin, die Geliebte, die Apostelin. Zwischen Projektion und Korrektur, Vereinnahmung und Rehabilitierung tritt am Karfreitag eine einfachere, aber zugleich anspruchsvolle Gestalt hervor, eine Frau, die bleibt, wenn es ganz schwer wird. Am Rand der Erlösungshoffnung, lange vor dem Ostermorgen und der Begegnung mit dem Auferstandenen, hält sie in Liebe aus, was ist. Sie schaut auf den Gekreuzigten. Sie erträgt selbstbewusst ihre eigene Ohnmacht. Sie entzieht sich der Versuchung, das Geschehen zu deuten, zu dramatisieren oder zu beschönigen. Und gerade darin wird sie zur leisen Kontrastfigur gegenüber einer Welt, die sich zwischen oberflächlicher Klugheit und dramatischer Übertreibung bewegt. Ihre bleibende Bedeutung liegt sicher nicht in spektakulären Zuschreibungen, sondern in dieser unspektakulären Treue. In einer Gegenwart, die so oft schnelle Deutungen liebt und eindeutige Bekenntnisse fordert, erinnert Maria aus Magdala daran, dass Glaube nicht zuerst Antwort ist, sondern Anwesenheit. Dass Hoffnung nicht im Verstehen beginnt, sondern mit dem Aushalten. Und dass Erlösung nicht leicht zu haben ist, sondern sich oft erst dann zeigt, wenn Menschen schwierige Situationen in Liebe und Zuversicht annehmen.
Unter dem Kreuz, Maria Magdalena, eine Figur am Rand der Erlösung. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Henning Hartmann, Johannes Avenarius und Martina Kothe. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am Ostersonntag in den Glaubenssachen, wenn Ostern passiert, Annäherungen an ein Mysterium.
NDR Kultur.